Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger.
Ja, hallo.
Ich begrüße Sie zum Radio Light Next Webcast. Heute mit unserem Gast Anne Gaspari. Anne, bist du online?
Ich bin online, hallo.
Sehr schön. Anne, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns, bei unserem Webcast dabei bist. Wir haben heute ein Thema, das ein bisschen weiter ausholt als die Themen, die wir in Radio Light Next in der Regel haben, das aber meines Erachtens sehr zu der Frage, wie Bewusstseinsarbeit letztendlich mit der Arbeit in der Gesellschaft und in der Arbeit in unserem Planeten zu tun hat, nämlich über Ökologie, integrale und evolutionäre Ökologie. Und Anne, du hast auch einen ziemlich komplexen Hintergrund. Du hast auf der Uni in Hannover, ich weiß es nur von Englisch, dass es Environmental Planning ist, aber was heißt es eigentlich auf Deutsch? Wie hat der Studiengang auf Deutsch geheißen?
Der Studiengang hieß damals Landespflege und wurde dann umbenannt in
okay.
Landschaftsarchitektur und ja. Umweltentwicklung. Ja.
Das heißt, du hast einfach hier einen starken direkten ökologischen Hintergrund, hast
ja.
Gleichzeitig aber auch ein starkes Interesse an Bewusstseinsthemen und hast, lass es mich mal so formulieren, hier auch die Verbindung für dich gefunden im integralen Ansatz von Ken Wilber.
Ja, das ist genau richtig.
Hast eine eigene Firma, die heißt Mindshift, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt und die hier auch Consulting-Arbeit macht. Hast die letzten Jahre, glaube ich, mehr im Ausland als in Deutschland verbracht.
Ja, seit etwa 11 Jahren bin ich im Ausland und bin jetzt eigentlich nochmal seit kurzem, erst seit letzten Herbst, im deutschsprachigen Raum in Basel.
Du bist eben auch jetzt irgendwie so halb im Inland, in Basel eben.
Ja.
Wie man das sieht. Und wir haben uns erst vor kurzem kennengelernt auf der integralen Konferenz von der integralen, vom integralen Forum in Berlin, wo du auch referiert hast über einen integralen ökologischen Ansatz. Vielleicht magst du ein paar Worte auch selber noch zu deinem Hintergrund sagen, zu deiner Arbeit sagen und wie du zu diesem Thema kommst.
Ja, gerne. Also ich bin ja, wie gesagt, auch sehr ökologisch aufgewachsen aus einem Elternhaus, das auch sehr naturverbunden war und habe dann Landespflege, also auch Landschaftsplanung mit Schwerpunkt Landschaftsplanung und Naturschutz studiert an der Technischen Universität in Hannover und habe dann da sehr viele Projekte gemacht in Richtung angewandter Ökologie, Landschaftsökologie, Landschaftsplanungsprojekte, auch strategische Planung. Bin dann aber auch viel rumgetingelt, bin im Ausland gelandet, erst in London, in England und dann in Italien. Und habe dann parallel dazu mich sehr mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, einfach weil es bitter nötig war. Ich bin gegen einige meiner eigenen Stolpersteine angerannt und nicht nur im einen Land, als ich das dann im dritten Land, in dem ich gelebt habe, wiederholt habe, dachte ich, das muss auch mit mir zu tun haben. Und habe dann angefangen, mich mit Bewusstseinsarbeit zu beschäftigen, sehr, sehr intensiv. Und habe das auch dann Ausbildung gemacht in diesem Bereich und habe meine Umweltprojekte weitergemacht, habe dann auch angefangen an der Uni in Rom zu unterrichten, an der Sapienza. Und habe dann irgendwann durch meine Freundin und meine Mindshift-Kollegin Karin Rommet, bin ich dann zu Ken Wilber gekommen. Und als ich das erste Buch gelesen habe, dachte ich, das ist es. Das hat also meine Bewusstseinsarbeit auf der einen Seite und meine Arbeit an Ökologiethemen und den konkreten Projekten auf der anderen Seite auf höchstem Niveau vereinen können. Und ich fing also nur noch an zu hyperventilieren und sagte, okay, das ist es, jetzt kann ich genau das anwenden. Und ich war halt sehr glücklich, weil es halt war, ich hatte halt ewig den kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht zwischen den beiden Berufen. Und das war halt wirklich nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern auch wirklich auf höchster Ebene und hat sehr, sehr viele Sachen auch erklärt, mit denen ich mich beschäftigt hatte. Und so habe ich dann gleich angefangen, integrale Projekte zu machen und Projektanträge zu schreiben für die EU. Und einige davon wurden auch umgesetzt.
Was würdest du denn sagen, ist ein integraler Ansatz im Bereich ökologischer Projektarbeit? Was
der integrale
daraus?
Ansatz. Der integrale Ansatz ist genial, genau für diese Projektarbeit, weil man mit der Arbeit an Natur und Landschaft mit ganz vielen Ansprüchen zu tun hat. Also wer bauen will, Fremdenverkehr, also jede Landnutzung und jeder Mensch hat eigentlich Ansprüche an Natur und Landschaft. Und die zu verstehen, das ist nicht immer leicht. Also mein Studiengang, der war schon sehr interdisziplinär damals und sehr querschnittsorientiert, aber ist dann auch immer gegen Wände gerannt und hat sich sehr, sehr schwer getan, diese Sachen zu vermitteln. Und der integrale Ansatz gibt da so viel, weil er eben multiple Perspektiven mit reinbringt. Und auch die Komplexitätsgrade erklärt durch die ganzen Ebenen, und Spiral Dynamics zum Beispiel ist ein ganz klasse Modell, das ich auch sehr oft und gerne benutze, um die verschiedenen Weltsichten einfach auch zu erklären und damit umzugehen,
okay,
und entsprechend
zu
kommunizieren.
Ja. Da musst du mir einen Schritt weiterhelfen. Wie kann man Spiral Dynamics in Landschaftspflege einbringen?
Ja, das geht relativ einfach, indem man einfach sich die Herangehensweise der einzelnen Weltmeme oder der Value Memes, der Wertesysteme sich anguckt, guckt, was wichtig ist, welches sind die Motivatoren, wie wird Umwelt wahrgenommen, wie wird Landnutzung wahrgenommen, welche Traditionen gibt es und was ist den Leuten auf der Ebene wichtig, und entsprechend die Inhalte eines Projektes so zu übersetzen quasi, dass die Leute damit was anfangen können. Mhm. Und es ist vor allem wichtig, wenn man in dem Bereich, wie ich das halt oft gemacht habe, in interkulturellen Projekten, die sich mit kulturübergreifenden Themen beschäftigt hatten. Zum Beispiel in Syrien haben wir ein Projekt gemacht und haben auch einen Spiral Dynamics Workshop gemacht. Oder ich brauche gar nicht so weit zu gehen, auch bei uns im Saarland, wo ich herkomme, clasht es halt. Also die Leute denken, sie kommen aus der gleichen Region, sprechen die gleiche Sprache, aber haben unterschiedliche Wertesysteme, und dadurch interpretieren sie halt eben Umwelt anders und auch die Herangehensweise an Natur und Landschaft völlig anders. Und da zu kommunizieren zu können, das ist halt ganz fantastisch.
Das ist spannend, was du sagst, weil im Prinzip sprichst du ja von zwei Dingen gleichzeitig. Du sprichst erstens mal von Wertehaltungen. Also offensichtlich geht es hier nicht nur um Landschaftspflege im Sinne dessen von eben äußeren Strukturen, sondern auch, wie sich Menschen auf Ökologie, auf Landschaft, auf Umwelt beziehen. Das heißt, welche Wertehaltungen wir dem gegenüberbringen. Und es macht einfach offensichtlich Sinn, dass aus einer integralen Sicht es wichtig ist, dass wir mit einer traditionellen Weltsicht ein anderes Verhältnis dazu haben als mit einer modernen Weltsicht oder mit einer postmodernen Weltsicht.
Richtig.
Und sich natürlich auch dann gleich die Frage stellt, was ist eine integrale Weltsicht? Und also, dass du einerseits diese Innenperspektive reinbringst, und ich nehme mal an, dass das ja auch eines der spannenden Dinge ist, hier wirklich nicht nur von der Landschaft und Ökologie zu sprechen, sondern eben auch von unseren Bewusstseinssystemen, die sich darauf beziehen. Und dann, was ich gleichzeitig jetzt schon mitformuliert habe, dass du das Ganze in einen Entwicklungszusammenhang stellst. Also dass sich hier ja etwas, Spiral Dynamics ist hier einer der ausgeprägtesten Modelle dafür, dass sich hier unser Verhältnis zu dem in einer Entwicklung befindet, die nach oben offen ist.
Ja, das sehe ich genau, und da liegt halt die große Stärke des integralen Modells, dass es halt sehr umfassend auf all diese sowohl internen, also die inneren Interpretationsmöglichkeiten Rücksicht nimmt, als auch im äußeren Bereich die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht außen vor lässt, also und beides auf höchster Ebene vereinen kann.
Mhm. Was gleichzeitig einfach auch die zweite Frage, die ich dir stellen wollte, hier mit reinbringt: Wie siehst du das Verhältnis vom Bewusstsein und dieser Arbeit. Hier geht es ja nicht nur einfach um Wertehaltungen, sondern wenn du von Bewusstseinsarbeit sprichst, wie ich auch aus unserem Vorgespräch entnommen habe, hast du auch einen tieferen Bezug dazu, wenn du da ein paar Worte einfach sagen magst. Ja.
Also, ja, da gehen wir gleich als Angemachte. ich denke, dass Bewusstsein eine ganz große Rolle spielt. Einmal ist das integrale Modell bei der Arbeit halt wirklich ein Werkzeug, das ich anwenden kann, indem ich mir verschiedene Perspektiven angucke. Also jetzt ganz konkret bei der Projektarbeit, es gab eine Zeit, da kam kein Projekt rein, wo ich nicht am Schreibtisch gesessen habe, habe das Fadenkreuz vom Aqualmodell hingemalt und habe geguckt, wo kann ich die Sachen einordnen, was gehört eher in den Bereich außen, was weiß ich über das Projekt, was weiß ich nicht, was gehört eher in dem Projekt von den internen Sachen, vom Bewusstsein, von Glaubenssystem, von Wertehaltung und so weiter und so fort. Und es ist einfach ein ganz tolles Modell, um als Instrument Projekte wesentlich effektiver und effizienter zu gestalten und auch die Lösungen nachher zu entwerfen. Und dann, wenn man dann ein bisschen weitergeht, dann kommen an sehr subtile Sachen und die haben wir wirklich mit dem Bewusstsein selber zu tun. Ein Bewusstsein, dass viele der Zuhörer, nehme ich mal an, auch sich sehr damit beschäftigen, will ich es mal ganz konkret und praktisch definieren. Ein Bewusstsein in diesem Sinne jetzt als einmal als Bewusstheit, also ich bin mir bewusst von verschiedenen Strukturen, für die integralen Leute, die Strukturen oben links, sowohl in Zone 1 als auch in Zone 2, auch in einem kollektiven Bereich. Also Bewusstheit, aber auch Bewusstsein als operatives System, also das heißt, wie das menschliche Bewusstsein überhaupt funktioniert, wie steht das mit den Identitätsstrukturen und dergleichen. Und das wird sehr, sehr interessant, weil, und da geht es auch wirklich sofort in den postmetaphysischen Bereich, wenn man so will, wie man Realität erschafft. Und da wird es dann wirklich spannend, weil in der ganzen Ökologiebewegung, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, gibt es halt auch sehr, sehr viele Leute, die verpulvern ihre ganze Energie, indem sie gegen irgendwas kämpfen zum Beispiel oder ein Feindbild außen. Manche Leute brauchen das tatsächlich und das ist so schade, weil das ist so wenig effektiv und das hat wirklich mit dem Bewusstsein selber zu tun. Und da dann anzusetzen, das ist dann eine wirkliche Arbeit, die, wie können wir es ausdrücken, ja, wir haben es TrimTap-Training genannt. Also diese, Buckminster Fuller hat ja diesen Begriff geprägt des TrimTaps, also dieses Hilfsruder, das man in die Strömung stellt und den riesen Tanker umlenken kann. Oder Wilber hat es neulich auch gemeint, zur Akupunkturarbeit, die dann ganz, ganz effizient ist, wenn man Bewusstsein arbeitet. Ich weiß nicht, ob das jetzt erklärt, deine Frage.
Auf jeden Fall ist das schon einiges. Du hast jetzt zwei Richtungen gleichzeitig aufgemacht, weil du auch darüber angefangen hast zu sprechen, wie sehr die Ökologiebewegung oder zumindest viel der Ökologiebewegung in dieser Anti-Haltung sich festgesetzt haben. Und man könnte auch sagen, aus dieser Anti-Haltung kommen. Und was ich so spannend finde, und das hat eben dann sehr viel auch mit Spiral-Dynamik zu tun, dass man hier dem sehr viel Verständnis gegenüberbringen kann, wenn man sich Bewusstseinsstrukturen anschaut.
Ja.
Nämlich, dass diese Anti-Haltung, die ja diese typisch postmoderne, antimodernistische Haltung ist,
ja,
was unheimlich Positives sein kann. Nämlich positiv in dem Sinn, als es wirklich das Stoppzeichen setzt für etwas, wo unsere moderne Entwicklung einfach schief gelaufen ist. Ich kann mich erinnern, wie die Ökologiebewegung angefangen hat. Das waren ja wirklich Zeiten, wo bei uns alle Flüsse gekippt sind, wo Umweltschutz eigentlich außer in irgendwelchen esoterischen Kreisen überhaupt kein wirkliches Thema war. Ich kann mich noch erinnern, wie die Debatte war, der Rettung der Donauauen, wo Gewerkschafter gesagt haben, warum streichen wir das einfach nicht grün an, da sind weniger Stechmücken in der Gegend an der Donau. Und die haben das ernst gemeint. Es war scherzhaft, aber es war so dieser Wiener Humor, der durchaus auch ernst gemeint ist.
Ja, ist mir auch schon begegnet, diese Haltung.
Und diese Haltung, das einmal stoppen zu wollen, da ist durchaus was Gesundes drinnen, aber da ist nichts Gesundes drinnen, in dieser Haltung stehen zu bleiben.
Genau.
Und ich glaube, dass wir, und darin sehe ich auch die große Chance und auch die große Zukunft einer integralen Ökologie, hier diesen Entwicklungsgedanken drinnen haben, wo man sieht, die Postmoderne mit ihrer Reaktion auf die Moderne war eine wichtige Antwort, aber es gilt jetzt, die zwei Dinge zusammenzubringen, zu integrieren.
Genau.
Und Technik ist nicht per se der Feind der Umwelt.
Nein, um Gottes Willen. Im Gegenteil, es gilt halt, ganz viele verschiedene Perspektiven zu integrieren und das Beste draus zu ziehen. Ja, man spricht ja auch von den multiplen Intelligenzen, die da überall drinstecken, und es gilt, die auch wirklich zu nutzen. Und das hat alles seine Berechtigung. Also die grüne Bewegung war natürlich ganz, ganz klasse. Ich war ja auch Teil dieser Bewegung, ich habe sie auch studiert, und hat eine ganze Menge gebracht, wie du auch gesagt hast. Und ist dann vielleicht in einigen ihrer Ausformungen ins Extreme gekippt. Und das Pendel geht jetzt halt wieder zurück, wie du sagst, und kann sich auf der nächsten Ebene dann integrieren und eine Synthese erreichen. Ja, das ist wirklich in Richtung dann, was die integrale Sicht der Ökologie und der Nachhaltigkeit also dann bewegen kann, dass sie versteht, auf verschiedene Weltsichten einzugehen und das Beste daraus zu nutzen. Oder nicht nur zu nutzen, sondern so zu fördern, dass sie, wie es die Spiral Dynamics Leute immer sagen, dass die Gesundheit der Gesamtspirale eben fördern. Und dadurch wird es ja auch sie zu diesem evolutionären Zug, den das Ganze hat. Und ich möchte nochmal sagen, ich habe selber ganz, ganz viel gelernt in diesen Projekten und habe auch einige Male meine ganze Sichtweise revidieren müssen. Zum Beispiel, als wir nach Syrien kamen und dann den Workshop da gemacht haben mit den Leuten vor Ort, und da spreche ich wirklich von Purpurn, Mem und Rot-Blau-Purpur im meisten. Und da mussten wir großen Strategen und Experten wirklich lernen, ein Stück zurückzugehen und die Intelligenz, die da drin steckt, einfach sein zu lassen, also da einen Raum zu geben und dann nachher die Leute ihr Projekt, weil die Intelligenz ist da, ne, für die Problemlösung dieser Sachen. Und wenn man die fördert, ins Positive fördert, mit den Leuten so redet, dass ihre Werte wirklich auch gewertschätzt werden, dann entsteht da ganz tolle Sachen. Das wäre nicht unsere Lösung gewesen, aber es sind deren Lösung. Und so ist es mit jeder dieser Levels, also nicht nur mit Grün, und Grün hat genau dasselbe, das hat wahnsinnig viele Sachen anzubieten, natürlich, für die Gesamtheit. Und auch die Technik, ja, natürlich. Ich meine, der ganze Ökomarkt jetzt, die ganze Ecotech, das wird der Markt der Zukunft. Und die muss man ja natürlich auch mit beachten und mit fördern.
Ja. Und da gehört auch ein Verständnis von der Entwicklung dazu, wo man wirklich, und das wird oft übersehen, glaube ich zumindest, wenn man sich so ein Entwicklungsmodell wie Spiral Dynamics anschaut, dass die Entwicklung über Grün hinaus nicht nur einfach jetzt der nächste Schritt im Sinne all dessen, was vorher war, sondern dass das eben, was in Spiral Dynamics das Second Tier, der zweite Rang heißt, und das von Claire Graves angefangen immer so charakterisiert wird, dass hier etwas in den Blick kommt, was vorher nie im Blick war, nämlich die Spirale als Ganzes, wie du es angesprochen hast. Weil in allen den unterschiedlichen Wertehaltungen von traditionell, modern, postmodern, ist die Gegenhaltung gegen das andere das Ausschlaggebende. Richtig. Aber die wirklich integrale Sichtweise ist ein Verständnis, wie diese Teile zusammen eine Dynamik ergeben können. Und da ist eine
tiefe... spannend, ja.
Ja.
Also in diesen Sachen. Und da fängt es dann an, auch wirklich Spaß zu machen. Vor allem, wenn es dann um so wirklich hyperkomplexe Themen geht, wie Ökologie jetzt im angewandten Sinne, ja, was wir jetzt tagtäglich hören mit Climate Change, also Klimawandel und die Ölkatastrophe und so weiter und so fort. Und trotzdem kann man da was machen. Und das ist wirklich, es gibt einem auch wirklich Mut.
Und ich würde gern, und das ist dann so die zweite Ebene, die ich vorher kurz angesprochen habe, nämlich dass hier die Bewusstseinsebene auch eine Tiefenstruktur hat. Weil das, was wir jetzt gerade ansprechen, dass hier eine Sichtweise auf Ökologie, auf all das, was die ökologischen Themen sind, aufgemacht wird, wie auf alles andere auch, das in einem Entwicklungsprozess ist, wo man sieht, da ist eine ganze Dynamik, das, was in Spiraldynamics eben diese Spirale heißt, die entwickelt werden kann, da ist ein zutiefst lebenspositiver Impuls wahrnehmbar.
Richtig.
Und dieser zutiefst lebenspositive Impuls ist etwas, das kann man auf einer oberflächlichen Struktur wahrnehmen und sagen, ja, das ist toll. Oder man kann, und dann würde ich sagen, da wird schon sehr spirituell, allerdings ist es ein spezielles Verständnis von spirituell, indem ich erkenne, sowohl eben außen, also jetzt wilberianisch gesprochen, in den rechten Quadranten, als auch innen in den linken Quadranten, das bin ich. Dieser Lebensimpuls ist nicht getrennt von wer wir als bewusste Wesen, als Menschen auf diesem Planeten Erde sind. Dieser Lebensimpuls, egal ob der jetzt in natürlichen Formen sich manifestiert oder in Gesellschaften und auch in hochentwickelten Gesellschaften und in uns ausdrückt, ist ein Impuls, der zutiefst das Leben selber ist. Und zu sehen, dass unsere Herangehensweise an Ökologie einfach davon getragen werden kann, diese Dynamik zum Ausdruck bringen zu wollen, da steckt unheimlich viel drinnen, weil dann wird sehr offensichtlich, wo viel auch meiner ökologischen Grundüberzeugungen einfach aus einer Anti-Haltung getragen werden oder wo ich sehen kann, Moment mal, das Ganze muss als Ganzes wahrgenommen werden, weil hier Leben nach neuen Lösungen sucht.
Das ist sehr schön ausgedrückt. Das ist sehr schön ausgedrückt. Ja, das sehe ich genau so. Ja. Der evolutionäre Drang, wie es Spielberg immer so schön ausdrückt, der Evolutionary Drive. Und es gibt ja auch, ja, in Ökologie ist ja auch das Leben mit drin. Und lange war die Ökologie irgendwo in diesen unteren rechten Quadranten und war schon stolz drauf, dass sie das Systemische mit einbezogen hat, ja. Mhm. Und hat diese inneren Welten eigentlich ziemlich außen vor gelassen. Und dass sie da jetzt aus diesem Gefängnis auch befreit werden kann, das ist also ganz toll. Und ich war wirklich auch ganz begeistert, weil zum Beispiel mein Beruf davon unwahrscheinlich profitieren kann, von dieser integralen Sichtweise. Wie gesagt, mein Studiengang damals, der war schon sehr, sehr weit voraus. Und die Leute haben sich aber so, so schwer getan. Wir hatten zum Beispiel so Fächer wie Landschaftsästhetik und auch Philosophie. Wurde ja auch schon alles gemacht. Wir haben über Kant und Aristoteles und sowas geredet. Und dann gab es zum Beispiel in Deutschland den Gesetzesauftrag, die Schönheit, Eigenart und Vielfalt von Natur und Landschaft ist zu pflegen, zu schützen und zu entwickeln. So, wie macht man das jetzt? Ja? Und dann der ganze Berufsstand mit diesem Gesetzesauftrag hat sich so schwer getan und sind dann schon in die inneren Quadranten gegangen, haben schon geguckt nach Werten und nach was ist schön, wie kann man Schönheit definieren, ja, weil es wirklich auch im Gesetz stand. Und haben dann das Ganze, haben schon sehr, sehr viel gemacht und haben dann das Ganze aber wieder nach oben rechts kollabieren lassen, ja, und haben es dann in irgendwelchen Werten ausgedrückt oder mit irgendwelchen Nummern oder sowas, weil sie eben da noch nicht waren. Also sie waren ganz nah dran und es hat noch nicht geklappt. Und jetzt ist es da, es steht zur Verfügung und es macht so viel frei. Sowohl im Beruf als auch wirklich im persönlichen Umgang mit dem Leben, wie du eben gesagt hast, mit dem Leben selber, mit Ökologie, und langsam aber sicher kann man nicht mehr umhin, die Augen zu verschließen von unseren weltzentrischen Problemen. Und es gibt auch da zumindest eine Denkhilfe, das mal zuallererst, dass es Sachen einordnen kann, dass es Sachen sagt, okay, Klimawandel, weltzentrisches Problem, das sind die und die Systeme mit drin, da sind die Haltungen mit drin in den linken Quadranten, da sind die und die. Aber es gibt auch wirklich dann eine Handhabe zu sagen, okay, wenn ich kommunizieren muss, dann weiß ich, wie ich mit wem kommunizieren muss, welche Inhalte ich wie übersetzen kann. Und es gibt eine Handhabe, wenn es dann wirklich in den transzendentalen Bereich geht, zu sehen, wie ich selber wirklich mit dem Leben auf diesem Planeten umgehen kann. Dann wird es wirklich sehr, sehr spirituell, ohne dass es abgehoben wird in den gleichen praktischen Spiritualitäten, die du eben angesprochen hast. Und das wird so wertvoll, sag ich mal. Und wenn man da wirklich dann lernen kann, Skills zu entwickeln, Fähigkeiten zu entwickeln, die einem da Antworten geben, die nicht über den die zwar auch über den Verstand kommen, weil der will mitgenommen werden, ja, aber auch durch die Intuition, und man ganz, ganz tiefe Einsichten kriegen kann und dann aus dieser Perspektive dann lernt, sich zu identifizieren mit verschiedenen Haltungen, wo du eben gesagt hast, auch die Gegenhaltung oder die Angsthaltung, ja, was passiert jetzt mit unserem Planeten, was passiert um Gottes Willen und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe mit vielen Leuten gearbeitet, die in dieser Position sind, die waren die Welt am Retten, ja, das ist ja so ein bisschen auch das Ding vom grünen Mem, und ich trage die Welt auf meinen Schultern, ich muss sie retten, und waren als Märtyrer unterwegs, hatten kein Geld mehr, hatten keine Ressourcen mehr, waren kurz vorm Burnout. Ich habe jetzt gestern noch von einer Kollegin aus Oslo gehört, dass ein Kollege von ihr im Flugzeug einen Herzinfarkt hat und gestorben ist. Also ich meine, das muss ja nicht sein, dass man aus so einer Haltung dann bleibt. Und das ist es eben. Bei vielen Sachen, diese Bewusstseinsstrukturen, die so Selbstdefinitionen sind, wie ich mich vor mir selber definiere, und da gucke ich nicht mehr hin, das ist einfach so. Da fixiere ich mich im Bewusstsein und dann bin ich nicht mehr effektiv. Wenn ich dann lernen kann, mich davon zu disidentifizieren und dann wirklich auch einen Zugang habe zu höheren Bewusstseinsmodi, und dann kann ich dann wirklich, und ich habe das integrale Modell auch im Außen als Instrument zur Verfügung, dann kann ich wirklich ganz, ganz viel machen. Und wenn ich das dann noch weitergeben kann, es macht wirklich das Herz auf.
Hast du, weil du eben auch Praktikerin bist, hast du das Gefühl, dass die Arbeit auch ankommt? Hast du das Gefühl, dass sie wirklich im Feld selber etwas im Aufbruch ist? Und wenn ja, wie zeigt sich das?
Also, da muss ich also nochmal differenzieren zwischen innen und außen. Ich habe also mehrere Projekte auch auf ziemlich großer Skala umsetzen können oder dazu beitragen können, sie umzusetzen. Und das macht wirklich eine ganz tiefe Freude, das zu sehen. Einige Projekte sind natürlich auch schiefgelaufen. Das sind halt auch die Sachen, die man dann draus lernt. Da habe ich ganz, ganz viel draus gelernt. Und vor allem positives Feedback bei der Bewusstseinsarbeit. Also wenn ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen und Feedback, dass die Arbeit wirklich Leben ändert. Und das ist sehr, sehr befriedigend. Aber nicht, dass ich das brauche oder so, aber das ist wirklich, macht es wirklich dann sehr, sehr lohnend.
Schön. Wir sind jetzt auch so am Ende unserer Zeit für den ersten Teil unseres Gesprächs und ich möchte jetzt das Gespräch auch aufmachen für unsere Zuhörer. Dazu müssen wir kurz mal die Technik umstellen, damit auch alle Leitungen offen sind. Okay, die Leitungen höre ich sinnoffen. Und wie immer kann man sich bei uns jetzt direkt per Telefon hier einwählen. Wir haben den Frage-und-Antwort-Modus, das heißt, jeder, der sich hier ins Gespräch einbringen möchte, an seinem oder ihrem Telefon Stern-6-Taste drücken. Mit die Stern-6-Taste aktiviert das Telefon, sodass dass ihr hörbar seid. Und man kann sich nachher auch wieder mit Stern 6 auswählen, damit nicht zu viele Leitungen offen sind, einfach um die Übertragungsqualität möglichst sauber zu halten. Also mit Stern 6 kann man das Telefon aktivieren und mit Stern 6 kann man das Telefon wieder deaktivieren. Gleichzeitig gibt es wieder die Möglichkeit, sich auch schriftlich bei uns hier einzubringen. Die E-Mail-Adresse, die hier im Studio ankommt, heißt radio@enlightennext.org. Was ich noch vergessen habe, ist die Telefonnummer zu sagen. Für diejenigen, die sie nicht zur Hand haben, die sage ich jetzt noch. Die Telefonnummer, mit der ihr euch einwählen könnt, ist 001-219-509-8222. Nochmal kurz 001-219-509-8222. Und dann der Zugangscode ist 52 95 00 und die Raute-Taste. Und ja, die Leitungen sind offen, vielleicht ist auch schon jemand in der Leitung. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Wie gesagt, falls jemand vielleicht jetzt nicht hörbar ist, kann es auch daran liegen, dass die Stern 6-Taste entweder nicht gedrückt wurde oder dass das Telefon nicht gleich angesprungen ist. Am besten mit der Stern 6-Taste es nochmals probieren, bis sie oder du hörbar bist. Bis sich jetzt der Erste hier per Telefon einmeldet, vielleicht ganz kurz eine erste E-Mail-Frage, die wir schon haben. Die richtet sich direkt an dich, Anne, und die sagt, Frage, gibt es ein Beispiel aus der Praxis, um das Gesagte ein wenig mehr konkret zu illustrieren? Wie sieht das dann in der Praxis aus?
Ja, gibt es viele Beispiele. Ich habe die auch meistens auch auf meiner Webseite zumindest im Ansatz erwähnt und ich habe da auch sehr, sehr viel Dokumentation drüber und PDFs, die ich auch schicken kann. Zum Beispiel ein konkretes Projekt über Klimawandel und Ackerbau, wie sich Verhalten ändert für die Ackerbauern in Griechenland. Das war ein Projekt. Oder ein Projekt in Syrien, das wir halt gemacht haben, das habe ich eben schon erwähnt, das ging um ein integrales Modell für die nachhaltige Tourismusentwicklung einer Kleinstadt an der Grenze zu Jordanien. Und das hatten wir integral aufgezogen, sowohl in der Planung hinter den Kulissen, als auch haben wir einige Stücke davon auch rausgetragen zu den Stakeholder-Versammlungen und haben dann auch jemand reingebracht, der sich im arabischen Kulturraum damit auskennt, das war Elsa Malouf. Mhm. Die arbeitet sehr eng mit Don Beck zusammen seit Jahren und dass sie aus dem Libanon stammt, spricht sie auch Arabisch. Das war natürlich auch ein Schlüsselelement dabei und da haben wir sehr intensiv gearbeitet an solchen Sachen. Und das integrale Modell haben wir überall angewendet. Wir haben es angewendet in der Zusammensetzung, wie wir die Zusammensetzung der Stakeholder ausgesucht haben. Wir haben versucht, aus allen verschiedenen Rollen, wir haben versucht, Frauen, Männer ein bisschen auszugleichen. Wir haben versucht, verschiedene Rollen mit reinzubringen, die Verwaltung mit reinzubringen und verschiedene MEM-Vertreter mit reinzubringen. Wir haben es in der ständigen Ansprache mit den Leuten da einfach das Bewusstsein dauernd verwendet, mit wem rede ich jetzt und wo komme ich her, wo steht mein Ansprechpartner oder meine Ansprechpartnerin, wie muss ich mit Rot umgehen, wie muss ich mit Blau umgehen, wie muss ich mit den Werten umgehen. Das war also ständig präsent und hat das ganze Projekt wirklich von A bis Z informiert. Das war zum Beispiel ein konkretes Projekt. Ein anderes Projekt war jetzt von Brüssel aus mit der EU. Die haben ein Label eingeführt, das heißt EMAS, das heißt Environmental Management and Auditing System. Und es wurde dann mal eine Erfolgskontrolle gemacht, in welchem EU-Land das angewendet wurde und warum nicht. Und dann habe ich eine integrale Analyse gemacht, zum Beispiel, warum das in Rumänien überhaupt nicht geklappt hat oder in den baltischen Staaten ja. Und das war mit dem integralen Modell halt wirklich ganz, ganz sauber abzulesen, wenn man die kulturellen und systemischen Hintergründe gekannt hat. Und ich habe dann Interviews gemacht mit Kollegen und Leuten aus den einzelnen Ländern. Und zum Beispiel erzählt es in Rumänien, solche Sachen, weil immer noch ein sehr, sehr kultureller, großer Schock da ist mit dem Regime von Ceausescu, werden einfach Sachen, die von einer Regierung kommen, nicht angenommen. Und das muss man einfach wissen als Planer, wenn man solche Initiativen plant und im Nachbarland hat es auch nicht geklappt, weil da ein großer Schwarzmarkt ist. Wenn man sich das Label einfach auf dem Schwarzmarkt kauft, dann sieht keine Firma ein, warum sie sich ein Umweltlabel zusehen kann. In den anderen Ländern wiederum wurde im kulturellen Bereich wurde es sehr, sehr gut aufgenommen, auch im systemischen Bereich, das heißt sowohl von dem legalen System als auch von dem Verwaltungssystem. Und die sagten, ja, wir brauchen ja nicht die Fehler wieder nachzumachen, die der Westen gemacht haben. Die haben dieses Leapfrogging gemacht, die sind gleich an die Spitze gegangen und haben das wirklich ganz toll umgesetzt und waren dann auch wirklich in Vorreiterrolle. Und solche Sachen, also überall wirklich ganz konkret geguckt. Ich arbeite meistens mit Quadranten und Levels. Das reicht normalerweise für eine Grobanalyse. Und wenn ich dann noch verschiedene Lösungen halt designen muss, da gehe ich halt tiefer und muss halt gucken, wo und wie ich tiefer gehe. Und da stehen mir halt noch andere Instrumente zur Verfügung. Mhm. Ich weiß nicht, ob das die Frage jetzt...
Ich denke ja. Es war, glaube ich, eine schöne...
Viele Beispiele.
Bin ich mir sicher, dass du ja noch einiges an Beispielen aus der Arbeit hast. Wenn ich einfach mal nachfragen darf, mit dieser integralen Analyse, ist das etwas, was bei deinen Auftraggebern mit offenen Armen angenommen wird, oder stößt du hier auch auf Widerstände?
Das kommt drauf an, auf die Fähigkeit des komplexen Denkens, das stimmt schon. Ich hatte einige integrale Projekte geschrieben, wo ich das integrale Modell mit reingeschrieben habe, und die Leute in Brüssel waren begeistert und haben es die 80 Seiten Projektantrag, die Kollegen geschrieben haben, zwar auch beachtet, aber dann meistens sich auf das integrale Modell bezogen. Und wenn da natürlich ein Gegenspieler ist, der das begreift, um was es geht, und dann ist es natürlich fantastisch. Das Projekt wurde dann nachher nicht mehr so umgesetzt. Eben aus dem gleichen Grund im Negativen, weil die Projektteilnehmer damit nichts anfangen konnten. Das waren alles Wissenschaftler und sehr, sehr identifiziert mit ihrer Rolle, und die wollten es nicht. Von daher wurde es von der EU sehr, sehr gut aufgenommen und auch mit festgeschrieben, die wollen es wirklich haben. In der Umsetzung hat es dann gehapert, zum Beispiel. Und es kommt darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt. Also mir ist es jetzt passiert, dass jetzt in den letzten zwei Jahren immer mehr auf Leute treffe, wo ich halt wirklich dann offene Türen einrennen kann. Und ich wiederhole mich, das macht dann richtig Spaß.
Oh, yeah.
Auch jetzt zum Beispiel in Basel mache ich mit dem auch ein integralen Mitarbeiter ein Projekt über Business, und es wird halt auch von diesen Gedanken informiert, und es ist ständig da, ohne dass wir es jetzt noch großartig mit in den Vordergrund stellen müssen.
Eine Frage, die wir auch wieder per E-Mail hier reinbekommen haben, die sich direkt darauf noch bezieht, was du gerade ausgeführt hast, von der Maria Zacherl, die fragt, liebe Anna, werden solche Projekte wie dasjenige in Syrien, von dem du erzählt hast, nachhaltig zum Selbstläufer, nachdem sie erfolgreich gestartet wurden, oder bedarf es einer ständigen Betreuung?
Ja, es bedarf einer ständigen Betreuung. Das Projekt in Syrien ist im Grunde für uns, ja, ich will nicht sagen gescheitert, weil es war ein wirkliches Lernprojekt, wo wir wirklich die Sachen zum ersten Mal richtig ausprobieren konnten mit entsprechenden, den ganzen komplexen Problemen, die das mit sich gebracht hat. Aber es ist nicht wirklich nachhaltig gewesen in diesem Sinne. Für die Syrier hat es Spaß gemacht, und die hatten was von, weil da auch konkret was umgesetzt wurde. Da wurde dann Häuser renoviert und so Pilotprojekte gemacht. Das war eigentlich nicht das eigentliche Projekt, weil wir hatten das Projekt auf zwei Ebenen konzipiert. Das einmal war der Plan hinter den Kulissen. Wir wollten also einen Masterplan erstellen auf den, so als strategische Umweltprüfung integral. Das ist dann wegen eines Machtwechsels gekippt worden. Also der alte Bürgermeister, der uns rief, der wurde abgesetzt, und es kam ein neuer roter Bürgermeister, und der hat das Projekt sabotiert. Das ist ein internationales Problem, das kriege ich auch ich bin Mitglied in diesem Bund von Integral Without Borders, und da sind sehr viele integrale Praktiker drin aus der ganzen Welt. Und das ist das eigentliche Problem, dass es zu überbrücken gibt, vor allem in Afrika, in den Ländern, Machtwechsel nach Rot zurück, dieser Zurückruck. Ja. Oft, wenn Projekte über längere Jahre gehen, dann ist das meistens ein Problem. Und die neuen Machthaber müssen sich ein Profil erarbeiten und machen dann meistens die folgenden Projekte ganz gezielt kaputt. Okay. Abgesehen davon sind ja einige Projekte halten sich genau deswegen, weil die örtliche Intelligenz gefördert wurde und eben nicht ein Experte kommt, sagt was und geht wieder, oder ein Experte kommt, implementiert ein Projekt und nach Projektende bricht alles zusammen. Achten wir also sehr drauf, dass das eben nicht probiert, wo wir uns mal oft auf die Zunge beißen müssen, um eben nicht einzutreten, um eben nicht unsere Ideen aufzuoktroyieren und weiterzugeben, wo wir es doch so gut wissen, ja. Und wenn dann wirklich die örtliche Intelligenzen gefördert werden, dann läuft es meistens sehr, sehr nachhaltig. Okay. Ich habe jetzt nochmal einen Fall gesehen, zum Beispiel im relativ großen Projekt, zum Beispiel auch mit dem State of the World Forum, dass wenn aber keiner da ist, der das pflegt, dann kann es auch sein, dass eben die Form nicht mehr gegeben ist, die das hält. Zumindest in der Initiationszeit müsste das gegeben sein, also so ein bisschen Pflege und diesen Space zu halten, wie man so schön sagt. Ja. Und schön. Dann hat es aber Chance, dann weiterzugehen.
Ja. Ich möchte ganz kurz schauen, ob vielleicht sich auch jetzt ein Hörer oder eine Hörerin direkt per Telefon noch mit einbringen möchten. Die Leitungen sind nach wie vor offen. Wie gesagt, mit Sterntaste 6 kann man das Telefon aktivieren, und wir freuen uns, wenn ihr eine Frage an die Anne Kaspari habt.
Hallo, hier ist Johannes. Könnt ihr mich hören?
Ja, wir hören dich an, Johannes.
Ich würde gerne nochmal etwas weitergehen. Also ich war sehr fasziniert von dem, was die Anne erzählt hat. Und ich habe einmal in meinem Leben auch so eine Erfahrung in Afrika gemacht an einem Projekt, was auch irgendwie gescheitert ist. Aber wenn man es mal jetzt weiter sieht auf unseren ganzen Planeten, hat ja die Ökologiebewegung auf der einen Seite ein Bewusstsein geschaffen für die Natur. Auf der anderen Seite kann man beobachten, dass es so ein leichtes nach hinten schauen ist. Wir würden gerne vielleicht das wieder haben, was angeblich in der Vergangenheit mal so gut war. Die Frage ist, sei dahingestellt, ob das überhaupt je der Fall war. Müsste nicht, wenn wir uns auf den gesamten Planeten beziehen, wir auch nach vorne schauen und auch unkonventionelle Dinge wieder diskutieren. Ich meine, Kernenergie darf nicht tabu sein, nur weil es ein K-Wort ist. Gentechnik sollte auch nicht immer tabu sein, nur weil es ein G-Wort ist. Diese Welt hat sich stattgefunden von ihrem Anfang bis heute. Und wenn wir jedes Mal nur nach hinten geschaut hätten, hätten wir vielleicht Probleme bekommen. Ich weiß nicht, wie
ja? Anne, die Frage reiche ich direkt an dich weiter.
Ja, gut. Ja, sehr interessante Frage. Vielen Dank. Ja, die Ökobewegung hat oft dieses romantische Element, ja, dieses Zurück zur Natur und damals was besser, was, ja, Weber schreibt es oft einfach ziemlich brutal der Prätransverwechslung zu. Und das Prinzip ist einfach, dass die, und da hast du völlig recht, Johannes, dass wir nach vorne gucken müssen, weil die Komplexitäten unserer Lebensbedingungen halt wirklich immer steigen und es alles wesentlich komplexer wird. Und wir haben mit weltzentrischen, sehr, sehr komplexen Problemen und Sachverhalten zu tun. Und da geht's nicht einfach zurück zur Natur oder nochmal zurück zu anderen Stufen. Das zentrale Problem an der Sache, wenn du sagst, Atomenergie und Gentechnik, ist die Verantwortung und die Integrität, weil nicht immer ist das auf der gleichen Ebene zu Hause. Wilber beschreibt das ja auch als eines der größten Probleme dieser Entwicklung, dass wenn jetzt mal eine Erfindung da ist, in der Realität existiert, kann sie von jedem benutzt werden. Ja, also dass auch extremistische Gruppen Erdatomenergie benutzen können oder sowas, das ist halt eben das Problem. Wenn wir auf gesamtgesellschaftlicher Ebene verantwortungsvoll und wirklich in absoluter Integrität mit diesen Dingen umgehen könnten, dann könnte man darüber reden. Aber ich bin mal noch im Zweifel, dass das vor allem von den Vertretern wirklich gelebt wird, die Vertreter genau dieser Gentechnik und dieser Atomenergie im Moment noch sind. Also ich möchte es nicht kategorisch ausschließen. Ich sage nur, es ist ein Verantwortungsproblem.
Mhm. Es ist vielleicht auch ein Problem unseres Kapitalismus, weil wir diese Dinge nicht einsetzen zum Nutzen, sondern zum Profit.
Richtig, genau.
Und das ist da müssen wir Veränderungen bringen. Solange Atomenergie zum Profit eingesetzt wird, ist sie extrem gefährlich und Gentechnik genauso. Ja. Aber per se, Atomenergie würde ich sowieso gerne irgendwann wieder runterschalten, nur als eine Übergangstechnologie. Aber Gentechnik ist ja etwas, was wir schon lange machen durch Züchtung, wir nennen es nur anders. Nur, wenn es heute Gentechnik ist, dann ist es immer in der Hand von der Firma, die mit Geld machen will.
Eben, und das ist eben eine Stufe, die eine andere Intention hat, nämlich Geld zu machen und nicht garantieren kann, dass damit bewusst und verantwortungsvoll so umgegangen wird, dass garantiert werden kann, dass keine negativen Einflüsse entstehen. Von daher würde ich sagen, wirklich müsste man es im Moment doch schon kategorisch ausschließen, diese Sache, weil gerade die Vertreter nämlich das machen, was uns auch diese ganzen Umwelt Einfluss beschert hat, nämlich eine Externalisierung der Risiken und eine Externalisierung der negativen Faktoren, um die Abfälle, um die Atomabfälle oder um die wirklichen allen systemischen potenziellen Konsequenzen von der Einführung von genverändertem Material, das kann keiner abschätzen. Und das sind die überhaupt noch nicht interessiert dran, das auch so darzustellen oder sowas sagen, nur man muss es nutzen. Wenn man es nutzen kann, in dem Sinne, dass es bewusst gemacht wird mit einem Nullrisiko, wunderbar, aber das sind wir nicht.
Ich würde gerne die Frage von Johannes nochmal auf eine prinzipiellere Ebene bringen. Nämlich diesen ganzen romantischen Ansatz der Ökologiebewegung und zu sehen, erstens, wie tief verwurzelt der in uns ist, in unserem Bewusstsein. So diese Fantasie, die Natur war irgendwann mal gut und dann sind wir aus dem Paradies gefallen. Und dann einfach zu sehen, dass das eigentlich eine sehr lebensfeindliche Wahrnehmung ist. Weil eigentlich heißt das, dass das Leben sich nicht positiv weiterentwickelt, auch nicht durch uns. Und dass wir wirklich, wenn wir Leben in seiner Positivität ernst nehmen müssen, wir auch unsere Kreativität ernst nehmen müssen. Ob jetzt die Antwort Kernkraft ist oder nicht, dazu bin ich nicht der Spezialist dafür, aber einfach zu sehen, dass unsere menschliche und auch unsere technische Kreativität Teil der positiven Entwicklung des Lebens ist und dass das nicht irgendeine Natur ist, die irgendwann war, sondern dass unsere, ich würde mal sagen, unsere menschliche Natur herausgefordert ist, kreativ zu sein, dass das eine ganz andere Bewusstseinshaltung ist, die wir hier brauchen. Einfach mal als Frage an dich, Anne, ob du das so auch siehst oder ob du dazu Gedanken hast.
Ja, ich finde das einen sehr, sehr interessanten Ansatz, was du gerade sagst, weil es ist tatsächlich eine Negierung von unserer Kreativität, eine Negierung von dem, was wir auch gemeinsam geschaffen haben. Und ich denke, jede weitere Stufe ist absolut bereichernd. Und wir kreieren uns die Sachen ja auch nicht umsonst. Wir wollen ja auch daran wachsen.
Ja.
Und zurück zur Natur oder verschiedene ökologische Ansätze, die auch den Menschen gerne aus der Gleichung rausnehmen würden, das ist einfach ja nicht nur utopisch in diesem Sinne und nicht nur eine falsche Interpretation, falsch in dem Sinne, dass der romantische Ansatz damals auch nicht gegeben war, weil es einfach wirklich eine Ausbeutung der Natur auch war, auf kleinerem, wesentlich kleinerem Niveau. Der Name sagt schon Slash and Burn Wirtschaft, nur dass die Anzahl der Menschen, die das gemacht haben, so wesentlich geringfügig war, dass das überhaupt keine Beeinträchtigung war.
Genau.
Und das stilisiert man dann hoch, das ist der andere Teil. Und es wird tatsächlich negiert, was du gerade gesagt hast. Das finde ich ganz schöner Gedanke.
Ja. Ich habe hier eine E-Mail-Frage an dich, die in eine ganz andere Richtung geht, von der Gabriele. Und die Gabriele fragt, welche Ausbildung zur Bewusstseinsarbeit du seinerzeit absolviert hast.
Ja. Ich habe die Avatar-Methode gelernt. Ich habe damals einen Kurs gemacht, den Avatar-Grundkurs und habe auch dann die Ausbildung gemacht und mache das seit 10 Jahren sehr, sehr intensiv. Das hat damals mein Leben total verändert. Es ist sehr, sehr praktisch. Also wenn mir damals einer gesagt hätte, es wäre eine spirituelle Praxis, hätte ich es nie gemacht. Obwohl ich sehr selber auf der Suche war nach meiner persönlichen Interpretationsmöglichkeit von mir selber und der Welt. Und es hat mich einfach an meine eigenen Selbststrukturen rangeführt, wie ich mich damals selber sabotiert habe. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, ich bin gegen Wände gerannt und es waren immer die gleichen und das in verschiedenen Ländern und das konnte nicht mit guten Dingen, mit rechten Dingen zusammenhängen. Oder es war wirklich ich. Und dann hat mich jemand eingeführt, hat mir eine kleine Arbeiterübung gemacht, ganz, ganz konkret, ganz Sachen, hat mich dann wirklich von dem Äußeren, ich bin immer was Denken gegangen und dann Denken, Denken, Denken und ich denke sehr, sehr gern und sehr, sehr schnell und das ist genau das Falsche. Und dann bin ich ins Fühlen gekommen und habe dann gefühlt, was dahinter ist und es machte nur noch so plopp, 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 Domino-Effekt. Ich habe dann gesehen, wie ich überall Bewusstseinsstrukturen hatte, also wir sagen halt Überzeugungen und Glaubenssysteme hatte, wo ich mir selber im Weg stand. Und dann hat mich das so interessiert, sowohl von innen als auch von außen, dass ich dann nicht mehr zu halten. Dann habe ich dann die Ausbildung gemacht und habe dann auch selber spezielle Kurse in diesem Sinne gegeben. Und darüber, über Avatar, bin ich dann auch zu Integral gekommen.
Lass mich da noch eine Frage anhängen.
Ja.
Das ist auch eine E-Mail-Frage, die hier in dem Zusammenhang reingekommen ist. Und die fragt, was ist der Zusammenhang zwischen unseren höheren Bewusstseinserfahrungen und unserem ökologischen Selbstverständnis oder ökologischen Handeln?
Oh, das vermischt jetzt ein paar Sachen, nämlich Zustände und Selbstdefinition oder auch, ich habe ja mit dem Michael Zimmermann zusammen jetzt in Berlin diese Sachen gemacht, den Workshop, und da haben wir auch gesagt, die ökologischen Selbste, furchtbare Übersetzung, von Ecological Selves, wie der Sean S. Den Hagens in seinem Buch das ja auch schreibt, so schön. und die auch Barrett Brown in seiner Arbeit verwendet, die habe ich immer schon in meinen Projekten verwendet. Also wie quasi die Ego-Development-Line zu nehmen und zu gucken, wie die sich ökologisch definiert. Das wäre so, also, und das geht halt von den verschiedenen Wertesystemen. Wenn ich auf Purple bin, dann ist das halt alles irgendwie die Geisterwelt und wenn kein Regen kommt, dann mache ich halt, dann ist es ja Inshallah, ja. Oder ich kann Regentanz machen oder ich merke aber keine Zusammenhänge und ich habe auch keine, ist es wirklich so begrenzt, ich habe überhaupt keine Ahnung von weltzentrischen Problemen. Eine Freundin von mir hat ein Projekt vor der Küste von Indien gemacht und die Leute haben gesagt, ja, machen wir gerne alles mit Ökologie, aber Klimawandel, das ist euer Problem, das ist nicht unser Problem. Mhm. Sie wohnen auf einer flachen Insel, ja. Also sie nehmen das dann nicht wahr als Problem und das ist ein ökologisches Selbst. Man kann das von innen definieren oder von außen. Und wenn ich dann in die höheren, komplexeren Stufen komme, dann habe ich natürlich eine sehr ausdifferenzierte Interpretation und Wahrnehmung. Der Sean nennt es der Eco-Sage, also der Öko-Weise. Mhm. Und ich kann, wie gesagt, das ist schon in Integralen und auch im türkisen Bewusstsein drin. Ich kann also multiple Perspektiven einnehmen. Ich bin nicht mehr identifizieren. Es geht in die Richtung, ich weiß nicht, ob die Gabriela das kennt, mit was man so ein bisschen auch mit Big Mind, Big Heart Prozess macht. Also, dass man sich da hochschaffen kann zu einer Perspektive, wo Big Mind wirklich alles beinhalten kann und wo ich dann auch nicht mehr an dem Leiden der Welt und an den Umweltkatastrophen verzweifeln kann, aber trotzdem durch Big Heart so ein Mitgefühl haben kann, dass ich trotzdem sagen kann, das berührt mich zutiefst, was jetzt gerade im Golf passiert oder wenn ich diese ganzen ölverschmierten Vögel sehe oder sowas und dass ich aber wieder einbinden kann in den Drive, den wir eben genannt haben. Ich kann was machen und es macht auch Spaß. Ich muss da jetzt nicht in einer Definition oder in einer festen Position verharren und ich kann mich wirklich da rein und raus bewegen, wie ich will. Und also das ist ja eigentlich der Alchemist, der Wizard, der das machen kann. Und dann kann ich natürlich, wenn ich in den höheren Ebenen bin, habe ich natürlich auch relativ stabile Zugang zu verschiedenen Bewusstseinszuständen. Also das heißt, mein Handeln wird auch mehr und mehr, das ist also diese Sache mit Tiefe und Spanne, mein Handeln wird mehr und mehr vom Ganzen informiert. Mein Handeln wird mehr und mehr von meiner Intuition informiert. Und dann kommt es halt auf die persönliche Art und Weise an. Wer jetzt naturverbunden ist, der kriegt seine Inspiration oder diese Sachen halt wirklich aus dem direkten Kontakt mit Natur. Wer das durch Gebete macht, durch Musik oder welches Medium, das kommt dann natürlich auch persönlich darauf an, wie man diesen Zugang zur Natur dann halt gepflegt hat oder handhabt. So, und das ist jetzt ein bisschen eine Exkursion mit verschiedenen Leveln und verschiedenen Zuständen, die sich natürlich dann auch gegenseitig positiv bedingen können. Ich weiß nicht, ob das beantwortet hat. Ich hoffe, es ging in die Richtung.
Nee, es ging absolut in die Richtung. Eine Frage, die ich dazu habe, diese Level und Zustände und vor allem auch die Stages, ja, siehst du die auch in einem Entwicklungszusammenhang, insofern, dass wir in unserem zumindest weltzentrischen Bewusstsein hier auch zu neuen Bewusstseinsräumen einen Zugang finden, die hier gerade auch in einem ökologischen Zusammenhang wichtig sind?
Ganz extrem so. Ich sehe da eigentlich den Schlüssel für ganz viel von der Arbeit, die auch vor uns liegt. Man könnte meinen, nach oben hin wird die Luft dünn, aber es ist gar nicht wahr. Nach oben hin macht es tatsächlich, wie du sagst, einen ganzen Raum auf. Und ich kann plötzlich ich muss nicht mehr in das Grobe rein, ich muss nicht mehr diese grobe Arbeit leisten. Ich kann durch subtile Veränderungen, durch Bewusstseinsarbeit, da wird es jetzt ein bisschen diffizil, durch Bewusstseinsarbeit habe ich direkten Zugang auch ins Massenbewusstsein und zurück. Das heißt, durch Schattenarbeit bei mir selber, in und dann kann ich in die tiefsten Tiefen gehen. Und wenn ich dann mir Sachen von der Festplatte schmeiße sozusagen, die ich aus dem Massenbewusstsein habe und die ins Massenbewusstsein wieder zurück ausstrahlen, kann ich tatsächlich in meiner guten Stube sitzen, Schattenarbeit machen und die Welt verändern sozusagen, in Anführungszeichen. Das gehört allerdings schon ein bisschen im Verständnis dazu, dass ich auch ein bisschen traut, in diese Richtung zu gehen und das halt eben nicht als spirituell abzutun oder sowas. Und der Schlüssel dazu ist immer Integrität und Verantwortungsübernahme für die Kreation auf persönlicher Ebene und auf kollektiver Ebene. Und ich kann wirklich kollektive Schattenarbeit machen, indem ich an mir selber arbeite. Und das geht auch in Richtung Klimawandel. Wenn man so will, im übertragenen Sinne könnte man sagen, dass all die Sachen, die im Moment in der Atmosphäre passieren, müssen ja auch eine entsprechende Bewusstsein haben. Oder anders gedrückt, es gibt ein oben links für das unten rechts von Klimawandel. Mhm. Und wenn ich ganz viel, was halt über die letzten 300 Jahre nach der Aufklärung passiert ist mit dem ganzen orangenen Mem, das aufkam, und das war wirklich, was wir eben gesagt haben, die Externalisierung von Umwelt, von Umweltkosten in die Atmosphäre rein, und das ist eben genau dieses Entropieprinzip, wo ich sage, okay, ich lasse meinen Müll überall liegen, ich übernehme keine Verantwortung dafür und die Allgemeinheit soll das tragen. Das ist eigentlich eine Haltung, die ist nicht integer in diesem Sinne. Die geht nicht über die Verantwortung. Ja. Und wenn ich da wieder an Verantwortung arbeiten kann, dann werden vielleicht solche Prozesse auch ausgeglichen. Das ist jetzt eine Hypothese. Okay.
Wir sind schon am Ende unserer Zeit, eigentlich schon über unserer Zeit. Anne, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, das war sehr inspirierend für alle, die hier zugehört haben. Ich freue mich, wir werden sicher in irgendeiner Form diesen Dialog auch weiterführen können.
Ja, gerne.
Und die nächste Sendung von Radio Enlighten Next ist nächste Woche in einem Dialog zwischen Katrin Kannen und mir. Das wird die letzte Sendung sein vor unserer Augustpause. Wir freuen uns sehr, viele von euch hier auch nächste Woche wieder mit dabei zu haben und werden dann euch auch per E-Mail informieren, wie es dann nach dem August mit unseren Sendungen von Radio Enlighten Next weitergeht. Herzlichen Dank, einen schönen guten Abend aus Frankfurt. Bis zur nächsten Woche.